Hallo und herzlich willkommen beim ersten Pirate Gaming Podcast. Wir waren diesen Samstag zu Gast beim Treffen der Generation in Wuppertal, einem von der Piratenpartei organisierten Event, bei dem Gamer ihr Hobby präsentieren konnten. Es war ein Wahlkampf-Event, das es in der Form bisher in Deutschland noch nicht gegeben hat. Man hat also versucht, Gaming und politische Diskussionen und Vorträge miteinander zu kombinieren. Wir waren dort vor Ort und haben uns das Ganze mal ein bisschen genauer angesehen und haben sowohl mit Gamern als auch einigen der Vortragenden gesprochen. Wir haben jetzt hier zwei ganz besondere Gäste heute auf dem Treffen der Generationen. Das wäre einmal David Hilscher und Julia Christophers, beide Community Manager von der Electronic Sports League. Bitte stellt euch doch einfach mal beide vor. Wie seid ihr in das ganze Gaming eingestiegen und wie ist es bei euch zum Beruf geworden?
Ladies first, würde ich sagen.
Also ich bin Julia, ich bin 26. 1996 war ich zwar noch sehr jung, aber meine Eltern fanden immer, dass die Computer wichtig sind für die Gestaltung der Zukunft. Sie hatten zwar selber noch nicht lange einen Computer und haben den auch auf gut Glück gekauft, aber so kam ich schon wenigstens schnell an den Computer. Internet gab es noch nicht. Internet gab es vielleicht schon, aber für uns noch nicht. Und ich habe mich für LAN-Partys interessiert, weil bei uns in der Schule auch schon Leute so mit 3-4 Leuten zusammen ein bisschen gezockt haben. Bin dann schnell an größere LAN-Partys rangekommen, bin an E-Sport rangekommen, habe mit anderen Unreal Tournament gespielt und dann stand relativ früh für mich fest, dass ich nach dem Studium im Gaming-Bereich was machen möchte und habe dann 3,5 Jahre lang als Werkstudent bei der ESL gearbeitet.
Wie schaut's bei dir aus, David?
Ja, auch als Zocker natürlich in die ganze E-Sport-Ecke reingerutscht. Ich habe 2000 bei den Betas mit CS angefangen, sehr lang aktiv gespielt. Irgendwann hat sich mein Team aufgelöst, habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt so machen? Bin dann bei MyMTV-Redakteur geworden, habe gemerkt, da ist eigentlich noch mehr als das reine Zocken, was ich auch jetzt in meinem Vortrag so ein bisschen dargestellt habe. Da gibt es unheimlich viel in dieser Subkultur, was man machen kann, wo man was lernen kann, wo man sich engagieren kann. Die Redakteurschiene hat mir sehr gefallen. Wir haben dann 2005 mit ein paar Freunden Readmore gegründet und darüber bin ich dann in Kontakt mit Turtle Entertainment gekommen und habe mich dann jetzt in 3 Jahren als Leiter für die Community empfohlen und das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren, dass ich da in leitender Funktion quasi für den kompletten Amateurbereich und den kompletten Content auf der Webseite zuständig bin.
Community Manager ist ja jetzt noch nicht unbedingt etwas, was man, also selbst noch nicht mal im Bereich der New Economy so als Berufsbezeichnung unbedingt hat. Wie muss man sich den Alltag eines Community Managers so vorstellen?
Ja, was machen wir den ganzen Tag? Wir schauen natürlich, was die Leute über uns schreiben, wer was über uns schreibt. Die Community ist sehr breit, also es ist sehr schwer, den Überblick zu behalten, denn in jedem Land ist die Online-Presse völlig unterschiedlich. Es gibt Seiten, auf denen über alle Spiele geschrieben wird, es gibt Seiten, über die nur über ein Spiel geschrieben wird. Alle sprechen eine unterschiedliche Sprache, alle kommen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Und ein Community Manager, also ein guter Community Manager, sollte die Redakteure natürlich gut kennen, sollte den Leuten die Spiele gut erklären können, sollte unsere Liga-Struktur dann aus unserer Sicht natürlich den Leuten gut erklären können, da auf Fragen detailliert eingehen können. Denn das sind ja Redakteure, die sich bereits mit E-Sport und Gaming auskennen und nicht jetzt, keine Ahnung, Redakteure vom Spiegel, von der Süddeutschen oder von einer ganz normalen Tageszeitung in Pusemuckel oder so, denen man vielleicht E-Sport ganz von vornherein neu erklären muss, die den Begriff vielleicht noch gar nicht gehört haben. Wozu man aber sagen muss, dass mittlerweile sogar viele Leute aus der klassischen Presse, wie wir so schön sagen, mit dem Begriff doch schon in Berührung gekommen sind. Vor 4 Jahren oder so war das noch nicht so, aber jetzt ist es schon so.
Ihr habt ja nun schon vor einiger Zeit angefangen mit E-Sports und auch der Professionalisierung eigentlich in Form der ESL. Wo denkt ihr denn, ist heutzutage der E-Sport angekommen, speziell in Deutschland? Welche Rolle nimmt er hier in Deutschland ein?
Also, wenn du dir anguckst, wie viele Leute hier in Deutschland E-Sport betreiben, dann haben wir eine Abdeckung von, was weiß ich, 90% wahrscheinlich bei den männlichen Jugendlichen und auch eine Menge junge Mädchen, die mittlerweile die Faszination Computerspiele verstanden haben. Der E-Sport nimmt eine ganz wichtige Funktion ein für die Jugend. Ein Großteil der Kommunikation der Jugendlichen spielt sich im Internet ab und E-Sport bietet halt etwas außen herum um die Kommunikation. Du kommunizierst nicht nur, sondern du kommunizierst mit dem Ziel, dich irgendwie wettbewerbsmäßig zu engagieren, irgendwelche Tätigkeiten auszuüben, rund um den E-Sport ein Clan-Manager zu sein oder ein erfolgreicher Spieler zu sein. Das heißt, für die aktuelle Generation der Jugendlichen spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Professionalisierung ist für uns ein Thema, weil wir ja nicht nur zocken, sondern wir haben auch unsere Profiligen. Wir haben den Anspruch, eine echte Sportart hier zu betreiben und dementsprechend uns an den Vorbildern im klassischen Sport zu orientieren. Fußball ist natürlich eine ganz, ganz große Sache, an die man, die in 100 Jahren gewachsen ist, an die man nicht so schnell rankommt. Aber wenn man mal guckt, wie viele Leute betreiben in Deutschland aktiv Basketball oder Handball, da kommst du halt auf eine hohe sechsstellige Zahl an Leuten. Da sind wir schon größer. Von daher will ich schon sagen, dass E-Sport ein sehr wichtiger Faktor ist in der deutschen Gesellschaft, nur leider bisher noch nicht so wahrgenommen wird.
Würdest du dann daher sagen, dass die E-Sports-Community, so wie sie in der Presse sehr häufig eigentlich erwähnt und kommuniziert wird, wird dieses Image der Community überhaupt nicht gerecht?
Naja, man muss differenzieren. Also wenn ich mir angucke, wie diverse klassische Medien berichten, dann kann ich mich damit durchaus identifizieren. Natürlich gibt es immer ein paar Querschläger. Da muss man halt gucken, aus welchen Ressorts kommen diese Artikel eigentlich. Wenn du eher jugendlichere Ressorts hast, wie Netzwelt zum Beispiel auf Spiegel Online, dann gehen die Journalisten sehr stark in die Materie ein. Die schreiben dann nicht, hey, was ist E-Sport, guck mal, was da für Freaks sind, sondern die gehen auf einzelne Aspekte ein, zum Beispiel wie Clans untereinander sich die Spieler abwerben oder wie irgendwelche Veranstaltungen entstehen, aufgebaut werden. Ich glaube schon, dass wir mittlerweile ein relativ ausgewogenes Bild in der Öffentlichkeit haben und die paar Ausreißer, die immer noch negativ und sehr vorurteilsbelastet berichten, die sollte man einfach nicht zu ernst nehmen.
Nun ist E-Sport und Gaming allgemein, wie es beschreibt, ja auch so ein Stück weit eine eigene Subkultur. Es hat sich eine eigene Sprache darum entwickelt, auch die ein Außenstehender nicht unbedingt versteht. E-Sport insgesamt, wie muss man sich einen typischen Alltag eines E-Sportlers vorstellen? Also jetzt noch nicht mal eines, der in einer Firma arbeitet, die irgendwie den ganzen E-Sport-Sektor andockt, sondern wirklich der Sportler selbst.
Ja, also die haben entweder einen Beruf oder sie sind Schüler oder Studenten. Sie spielen ein bestimmtes Spiel und trainieren dafür. Und sie spielen dann in unterschiedlichen Ligen und versuchen dort natürlich bei den Besten mitzumischen.
Also ich glaube, man kann sagen, es sind ganz normale Jugendliche, die haben ein Hobby. Das verfolgen die, wie früher halt jeder irgendwie auf den Sportplatz gegangen ist. Das machen die meisten jetzt auch immer noch. Wir haben sehr genaue Erhebungen darüber, was unsere Spieler, die in der Electronic Sports League aktiv sind, so den ganzen Tag machen. Da sieht man, die meisten sind sehr intensiv mit ihrer Ausbildung, mit ihrem Studium, mit ihrer Schule befasst. Wir haben ein außerordentlich hohes Bildungsniveau bei unseren Spielern und die meisten sind sportlich auch nebenbei aktiv. Was wohl daran liegt, dass ein E-Sportler immer jemand ist, der sucht den Wettkampf. Ob es jetzt im klassischen Sport ist oder im E-Sport, der will gewinnen, der will besser werden. Ich glaube, das kennzeichnet den E-Sportler am ehesten.
E-Sport gliedert sich ja auch in sehr viele unterschiedliche Disziplinen, ganz genau wie jeder übliche Sport. Und eine Disziplin oder ein Genre, sagen wir mal, ist ja auch das Action-Genre, sprich First-Person-Shooter, die ja jetzt nun gerne in der ganzen Medienpolitik sehr häufig als Killerspiele bezeichnet werden. Eigentlich nur ein Begriff, der in Deutschland existiert, der wurde so im Ausland bisher noch nicht geprägt. Ihr habt dabei ja auch versucht, ein bisschen Aufklärung zu betreiben gegenüber Kritikern, Skeptikern, besorgten Eltern vielleicht auch, die durch die Medien ein bisschen wachgerüttelt worden sind, nicht genau wissen, was ihre Kinder vielleicht spielen. Könnt ihr einen genauen Einblick in eure Eltern-LANs geben, die ihr bei euren Intel Friday Night Games macht?
Also erstmal, der Begriff Killerspiele ist ein deutscher Begriff. Das ist wahr. Im englischsprachigen Raum sagen sie dazu Violent Video Games, also gewalttätige Computerspiele, was mindestens genauso sinnlos ist wie der Begriff Killerspiele. Also da stehen wir in Deutschland nicht so ganz alleine da. Die Eltern-LAN ist hervorgegangen aus einer Initiative, die wir mit einigen öffentlichen Einrichtungen bestreben. Zum Beispiel ist die Bundeszentrale für politische Bildung ein wesentlicher Träger dieser Eltern-LAN. Die Bundeszentrale ist eben eine politische Einrichtung, eine öffentliche Einrichtung, die der Steuerzahler bezahlt, die eben sagt, wir müssen Aufklärung betreiben. Wir haben unheimlich viele Eltern, die sind verzweifelt, weil ihre Kinder den ganzen Tag vorm PC hocken. Und die Eltern wissen nicht, was da eigentlich vor sich geht. Und die Aufgabe der Bundeszentrale ist dann eben, den Leuten zu erklären, okay, was geht da vor sich, wie funktioniert das, wo sind die Gefahren, die Risiken, wo sind die Vorteile, wo sind die Chancen. Und da sind wir mittlerweile relativ weit. Wir machen das seit 1,5 Jahren und hat jetzt, glaube ich, über 30 Elternladens schon ausgerichtet mit sehr, sehr viel positivem Feedback. Die Eltern kommen rein mit sehr vielen Vorurteilen, dann gucken sie sich das an, dürfen selber spielen unter pädagogischer Aufsicht. Und geben dann danach sehr erstaunliche Statements von sich, die halt meistens davon zeugen, dass sie da eigentlich doch eine Menge Spaß hatten. Und ich kann nur hoffen, dass der ein oder andere Elternteil danach auch wirklich dann zu seinem Kind gegangen ist und gesagt hat, hey, ich habe mir das mal angeguckt, es interessiert mich, können wir nicht mal zusammenspielen? Oder willst du mir das nicht nochmal ein bisschen genauer erklären, dass wir damit die Kommunikation von Eltern und Kindern fördern und auch das Verständnis der älteren Generation für die jüngere Generation fördern. Das ist unser Ziel und ich glaube, da haben wir schon einiges erreicht.
Es ist also schon mal zumindest eine relativ ausgewogene Präsentation in der Presse da. Man kann durch persönliche Kontakte auch eigentlich eine relativ positive Resonanz bei den Eltern herstellen. Wie schaut es denn jetzt im Bereich der Politik aus? Wart ihr mit der ESL besonders Leidtragende dieser Killerspieldebatte durch die 3 ausgefallenen IFNGs. Besonderen Aufruhr hat dabei ja der Ausfall in Karlsruhe gemacht, der allerdings auch einen positiven Nebeneffekt hatte, dass sich nämlich dann eine Gamer-Bewegung darum gegründet hat mit eigenen Demonstrationen, die schlussendlich auch eine Interessensvertretung gegründet hat, der Gamer, nämlich den VDVC um Norman Schlorke und seine Kollegen. Und könnt ihr ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen? Wie kam es dazu, dass diese Intel Friday Night Games, die ja eigentlich schon in Deutschland relativ etabliert sind, gecancelt werden mussten?
Also das Grundproblem war, die 3 Intel Friday Night Games, die abgesagt wurden, haben alle in Süddeutschland stattgefunden. Dort herrscht ein sehr konservatives Weltbild vor und, das muss man dazu sagen, es war Wahlkampf. Das heißt zum einen für die Europawahl in Baden-Württemberg, auch noch für die Kommunalwahlen. Die Leute wollten sich profilieren, die Gewaltdebatte herrschte vor in der Presse und einige Politiker dachten sich halt, hey, das ist ein gutes Thema, da kann ich mich nochmal so ein bisschen präsentieren. Grundsätzlich würde ich die Gründung des VDVC auch nicht unbedingt als positives Signal sehen. Im Gegenteil würde ich eher sagen, es wäre besser, wenn wir so einen Verband gar nicht brauchen würden und die Politik offen und ehrlich mit diesem Thema Computerspiele, auch mit Spielen wie Counter-Strike umgehen würde. Von daher denke ich mal, dass wir auch noch häufiger in solche Probleme geraten werden. Wann immer wieder Wahlkampf ist, kommt das Thema vor. Danach ist dann wieder 2-3 Jahre Ruhe. Wenn man sich mal anguckt, wann gab es die großen Debatten? Die gab es 2006, die gab es 2002, die gab es 2009. Und sie waren jedes Mal abgeschwächter. Also zwar wurden diesmal wirklich Veranstaltungen abgesagt, aber auch nur, weil die Politiker diesmal zum ersten Mal mitbekommen haben, dass es diese Veranstaltung überhaupt gibt. Ansonsten wären vorher nämlich auch schon Veranstaltungen abgesagt worden. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, in der wir Relevanz haben für die Politik, für die Presse. Das ist eher das positive Signal und bei der nächsten Diskussion werden wir noch größer sein und dann werden sich die Politiker wahrscheinlich 3-mal überlegen, ob sie sich wirklich mit einer derartig großen Wählerschicht es verscherzen wollen.
Ihr habt ja auch die E-Sports-Szene sowohl im kommerziellen Bereich als auch im Hinblick auf die Spieler ein Stück weit vertreten bei der Gamescom. Ihr hattet ja nicht nur eine sehr große Arena dort, sondern die Politik hat sich das Thema in Köln auch zu Herzen genommen. Und so gab es den sogenannten Gamescom-Kongress, wo über Computerspiele und Auswirkungen auf die Gesellschaft und Kultur diskutiert wurde. Mit welchen Ergebnissen seid ihr denn dort eigentlich aus den Gesprächen gegangen?
Ich muss sagen, dass wir beide nicht bei dem Kongress selber vor Ort waren, weil der parallel zur Gamescom stattgefunden hat und wir halt auf der eigentlichen Gamescom waren. Was ich so gehört habe vom Ibrahim Azari, der ist unser Pressesprecher und auch zuständig für die Beziehungen zu den verschiedensten Politikern, war es ein sehr produktiver Kongress. Der Austausch mit Leuten aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und aus der Politik steht für uns an fast oberster Stelle unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir suchen immer den Kontakt, wir haben auch exzellente Politikerkontakte, auch zu allen Parteien. Viele Gamer glauben ja immer, dass die CDU eine Partei ist, die grundsätzlich Computerspielen kritisch gegenübersteht. Und das ist halt auch überhaupt nicht der Fall. Gerade in NRW haben wir mit dem Eckhard Krautscheid, Landesminister, oder mit dem Thomas Jatzombek, Mitglied des Landtags, und auch mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Fritz Schrammer in Köln, Leute, die sich ganz klar hinstellen und sagen, wir waren auf E-Sport-Veranstaltungen, wir haben das live miterlebt, wir haben mit den Leuten geredet Und das ist vollkommener Quatsch, dass da irgendwas Gewalttätiges daraus hervorgeht. Das sind friedliche junge Leute, die gemeinsam eine Leidenschaft verfolgen, die sich darüber weiterentwickeln, weiterbilden können und die auch versuchen, in ihrer Bundespartei für mehr Verständnis für diese Jugendkultur zu werben. Nicht immer mit Erfolg. Es gibt nun mal einige Hardliner oder Leute, die sich sehr gerne darüber, über dieses Thema profilieren wollen. Aber wir sehen da eine ganz klare Entwicklung. Und jeder dieser Kongresse sorgt wieder für ein kleines Stück Verbesserung in diesem langen Weg durch die Institutionen, wie ich ihn mal nennen würde.
E-Sport wird vielleicht auch gerne einmal missverstanden, gerade wenn es um Actionspiele geht, als ein Ablassventil für angestaute Aggressionen. Deswegen würde ich auch sehr gerne auch in den Medien dokumentiert, dieser Amokläufer, jener Amokläufer hat solche Killerspiele gespielt. Aber auf der anderen Seite hast du die E-Sports-Community ja auch als eine eigene Subkultur beschrieben, die viele Perspektiven bietet. Ist das vielleicht auch einfach eine Zufluchtsstätte für Leute, die sich vielleicht in der sozialen Umgebung, in ihrer eigenen Schule oder Familie nicht ganz eingefangen fühlen?
Also zum einen würde ich es nicht mehr als Subkultur bezeichnen und auch nicht als rein jugendliche Subkultur. Mittlerweile hast du halt Leute, die auch deutlich jenseits der 20 sind, die E-Sport betreiben. Gerade diejenigen, die vor 10 Jahren schon dabei sind, die sind jetzt nun mal 30 im Normalfall. Ich glaube, dass E-Sport etwas für Leute ist, die sozial sind, die soziale Kontakte suchen. Mir ist kein Amokläufer bekannt, der wirklich E-Sport betrieben hat. Ja, die haben die Spiele mal angespielt, aber sind nicht dabei geblieben. Und ich glaube, gerade wenn sie in einem Team gespielt hätten, wenn sie die soziale Interaktion gehabt hätten, die wir bieten, dieses soziale Gefüge mit seinen vielfältigen Möglichkeiten, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch wesentlich besser aufgehoben gefühlt von unserer Gesellschaft. Und das zeichnet den E-Sport ja gerade so aus, dass es eine hochsoziale Sache ist und auch eine stark regulierte Sache. Wir erziehen die Spieler ja gewissermaßen auch. Wenn einer irgendwelche Beleidigungen raushaut im Spiel, dann bestrafen wir den. Dann hat er jetzt erstmal eine Woche Spielpause. Und ich glaube, da entsteht auch so ein gewisser erzieherischer Effekt. Und ich glaube, dass E-Sport etwas ist, was gerade sozial isolierte Jugendliche mit Kontakten versorgen kann, dass sie sich geborgen fühlen, dass sie Leute haben, die dieselben Interessen verfolgen, mit denen sie reden können. Und dass es denen auch über die schwierige Phase in der Pubertät hinweg hilft, wo sie so perspektivlos sind, sich nicht aufgehoben fühlen und eventuell halt in der Schule aus welchen Gründen auch immer keinen Anschluss finden. Weil letztlich, warum müssen sie in der Schule unbedingt Anschluss finden? Wenn sie Freunde irgendwie am anderen Ende der Bundesrepublik finden, die mit denen sie jeden Tag übers Internet kommunizieren können, die sie vielleicht 3-4 Mal im Jahr treffen, dann ist es immer noch besser, als wenn sie den ganzen Tag nur alleine zu Hause hocken, keine Kontakte haben und in der Schule die ganze Zeit gemobbt werden.
Und um auf hohem Niveau spielen zu können, muss man auch auf sehr hohem Niveau sozial kommunizieren können. Denn wenn ich mit 5 Leuten Counter-Strike spiele gegen andere 5 Leute, dann muss ich mir in dem Moment vollkommen sicher sein, dass die Leute verstehen, was ich von ihnen will, und ich muss verstehen, was die anderen von mir wollen. Und man muss sich der Struktur unterordnen können. Man muss sich im richtigen Moment der Struktur unterordnen, sowohl als auch im richtigen Moment quasi die Führung übernehmen können. Wenn ich jetzt in dem Moment weiß, ich habe die Strategie besser verstanden, den Spielzug besser verstanden als jemand anders, dann muss ich mich auch quasi höflich und konsequent durchsetzen können, damit mein Team in dem Moment die richtige Entscheidung trifft. Das heißt, ich lerne da Sozialkompetenzen, die ich überall anwenden kann. Und wenn ich in einer Firma arbeite, dann muss ich ja auch meine Kompetenzen so anbringen können, dass die Firma davon profitieren kann oder meine Abteilung. Oder ich muss mich der Struktur unterordnen können und auch Kompetenzen von anderen in meine Strategie einbauen können. Und deswegen glaube ich, dass das eine sehr gute Vorbereitung ist, auch aufs Berufsleben und auf alles andere, was mit Sozialkompetenz zu tun hat.
E-Sport, also als soziales Bindeglied. Ich stelle jetzt mal ganz provokativ die Frage, E-Sport bzw. Gaming gleich Männersport, wo ist Female Gaming heute und wo geht es hin?
Heute ist es häufig so, dass Frauensquads gefördert werden, weil das schön aussieht oft, wenn man ein Frauenteam irgendwo präsentieren kann. Aber Das ist nicht generell so. Also es ist nicht generell so, dass es nur Counter-Strike gibt und da spielen 5 Frauen in einem Team, sondern es gibt auch gemischte Teams. Also es gibt auch Teams, wo Frauen und Männer spielen. Und dass so wenig Frauen zu sehen sind, liegt vielleicht daran, dass in manchen Spielen einfach weniger Frauen insgesamt vertreten sind. Aber wenn man sich zum Beispiel Spiele anschaut wie World of Warcraft, da sind viel mehr Frauen. Also ich würde gar nicht sagen, dass das was mit Frau oder Mann zu tun hat. Wenn man es spielen möchte, dann spielt man das und wenn man das nicht spielen möchte, dann spielt man das nicht.
Das kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mit Zahlen unterfüttern. Also der Prozentsatz der Frauen innerhalb der ESL-Userschaft steigt kontinuierlich. Wir sind jetzt momentan bei 7-8% an Frauen. Das ist immer noch relativ wenig, aber wenn man mal zurückdenkt, vor 10 Jahren war es vielleicht 0, irgendwas Prozent. Und es werden immer mehr. Wir haben mittlerweile eigene Frauenligen, wo die auch untereinander spielen können. Da Frauen meiner Ansicht nach so ein bisschen abgeschränkt sind von dem harten Wettkampf, den Männer da gerne bestreiten, die halt immer unbedingt gewinnen wollen. Das dürfte auch der ein oder anderen Freizeitspielerin etwas den Spaß vermiesen. Und gerade auf Veranstaltungen sehen wir halt, dass der Frauenanteil steigt. Da sind wir bei 15-20% mittlerweile, die halt auch teilweise dann irgendwie den ein oder anderen Profispieler süß finden oder die irgendwie eine Freundin haben, die sagt, hey, das musst du ja unbedingt mal angucken. Und so nach und nach bröckelt halt diese Ablehnung im Freundeskreis junger Mädchen, die halt sagen, Computerspiele ist jetzt nur was für die Jungs, lasst uns da uns irgendwie abheben von. Nee, genau das ist halt immer weniger der Fall. Die sehen halt, hey, da sind eine Menge Jungs, da könnte man ja eigentlich auch mal mitmachen. Die sind dann vielleicht gar nicht so sehr am Spiele selbst interessiert. Das Spiel ist dann halt einfach nur das Medium, um Jungs kennenzulernen. Aber das ist ja nicht verwerflich. Also finde ich eigentlich sogar eine gute Sache.
Schaut man jetzt mal ins Ausland, zum Beispiel nach Korea, da werden unsere Jungs von Mousesports beispielsweise wie Popstars empfangen. Also die haben sich schon selber sehr stark darüber gewundert, über das Feedback und die Fans, die sie dort eigentlich bekommen. Wie glaubt ihr, wird sich das in Deutschland entwickeln? Wo wird der E-Sport hier in 5 Jahren sein?
Also ja, wir merken momentan, dass wir sehr stark in diese Richtung gehen, dass Fankultur um diese Profiteams entsteht. Und das finde ich auch gut, weil sie sich natürlich entwickelt. Das ist nicht so wie bei manch anderer Trendsportart, dass es ein künstliches Geschehen ist. E-Sport wurde nie, da ist nie irgendwie eine Firma hingegangen, hat gesagt, okay, da sind Computerspiele, lass uns da irgendwie einen Sport drum stricken. Sondern es gab einfach Leute, die hatten Bock drauf, Computerspiele gegeneinander zu spielen. Dann haben sich Ligen und Turniere entwickelt. Irgendwann haben sich Profiteams entwickelt, Sponsoren kamen dazu. Das ist eine natürliche Entwicklung und der nächste Schritt ist eben, dass sich jetzt diese Fankultur bildet. Und das hängt auch sehr stark mit dem Altersschnitt zusammen, dass immer mehr Leute einfach aus beruflichen Gründen, Ausbildungsgründen nicht mehr die Zeit haben, selber so aktiv zu spielen, aber am Ball bleiben. Die wissen halt, okay, Mousesports ist halt ein super Team. Die wollen wissen, ob Mousesports halt gegen seinen Erzrivalen gewinnt oder verliert. Die gehen dann zu den Veranstaltungen und werden wahrscheinlich auch später mal ihre Kinder mit auf die Veranstaltung nehmen. Und dann haben wir halt die ersten E-Sport-Fans, die es quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben, wie es halt bei den Fußballfans ja auch ist. Das wird kommen. Ob das in 5 Jahren schon so weit ist, wage ich mal zu bezweifeln, weil wir fördern es ein bisschen, aber wir wollen es eben auch nicht künstlich fördern. Es soll halt wirklich von den Fans ausgehen und von den Teams ausgehen. Und ich denke mal, in 5 Jahren wird jedes größere Team einen Fanclub haben und Fanbusse haben. Aber ich glaube, der prozentuale Anteil wird immer noch so sein, dass mehr Leute in der kompletten Community aktiv spielen, als die einfach nur passiv Fans sind. Aber in 10 Jahren kann es dann auf jeden Fall ganz anders aussehen. Also ich bin da sehr optimistisch.
Also dem E-Sport stehen auf jeden Fall relativ rosige Zeiten bevor, wenn es hier nicht plötzlich in der Politik einen totalen Umbruch gibt, was wir natürlich alle nicht hoffen. Ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit. Einen herzlichen Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid und wünsche euch noch viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke.